Wer ehrlich auf die eigene Alltagssprache und die inneren Reaktionen schaut, merkt, wie schnell sind wir mit einem Urteil fertig, wie leicht messen wir andere an unseren Maßstäben. Und doch sehnen wir uns danach, selbst verstanden, getragen und nicht gnadenlos beurteilt zu werden. In der Bergpredigt führt Jesus seine Jünger genau an diesen wunden Punkt und öffnet eine andere Sicht. Unter der himmlischen Herrschaft des Vaters werden Menschen frei, sich selbst zu vergessen, für andere da zu sein und mit der Kraft des Heiligen Geistes zu handeln. Nicht richten, sondern barmherzig für andere sorgen. Wenn Jesus dem Volk des Königreichs sagt, es solle nicht richten, legt er nicht einfach eine neue Verhaltensregel auf, sondern entlarvt die verborgene Bewegung unseres Herzens. Fast unmerklich verwandeln wir uns in innere Richter, wir wägen Worte, beobachten Schwächen, sortieren Menschen ein. Dabei sehen wir den Splitter im Auge unseres Bruders gestochen scharf, während unser eigener Balken blind macht. Die himmlische Herrschaft stellt dieses Verhältnis auf den Kopf. Sie stellt uns zuerst unter den prüfenden, aber barmherzigen Blick des Vaters. Wer vor Gott stehen bleibt, entdeckt, wie viel Unklarheit, Mischung und Eigenwille sich im eigenen Inneren finden. Dieses Erschrecken ist jedoch keine Verurteilung, sondern der Anfang von Sanftmut, ich bin vor Gott bedürftiger, nicht überlegener. So beginnt das Urteil zu schmelzen, bevor es den anderen trifft. Offenbar ist es die Absicht des Herrn in 7:1-12, die Grundsätze darzulegen, nach denen das Volk des Königreichs mit anderen umgeht. Eigentlich will er uns hier ermutigen, uns selbst zu vergessen und für andere Sorge zu tragen. In den beiden vorhergehenden Kapiteln hat der Herr unser Temperament, unsere Begierden, unser inneres Wesen, das Selbst, das Fleisch und unsere Sorge bloßgelegt. Jetzt führt er uns an den Punkt, an dem wir lernen müssen, uns um andere zu kümmern. Jakobus fasst diesen Weg in einen schlichten, aber scharfen Satz, denn das Gericht ohne Barmherzigkeit gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Im Licht dieses Wortes wird deutlich, dass jedes harte Urteil an uns selbst zurückkehrt. Das Maß, mit dem wir andere messen, wird zur Schablone, an der Gott uns misst. Die himmlische Herrschaft ruft uns deshalb hinaus aus der Rolle des Buchhalters, der innerlich Tabellen führt, wer hat versagt, wer hat mich verletzt, wer bleibt hinter meinen geistlichen Vorstellungen zurück. Barmherzigkeit rechnet anders. Sie nimmt den anderen mit seinen Ängsten, Prägungen und inneren Kämpfen ernst, sie weiß, dass Gott mit ihm noch nicht am Ende ist, so wie er mit uns nicht am Ende ist. In einer solchen Haltung wird aus dem Verbot des Richtens ein Raum der Fürsorge, statt den anderen festzulegen, tragen wir ihn im Gebet, statt ihn zu exponieren, decken wir zu, wo es dem Leben dient, statt uns zu erheben, suchen wir Wege, wie seine Gemeinschaft mit Gott wieder aufgerichtet werden kann. In diesem Weg wächst eine stille Freude, wir erleben, wie der Vater uns mit demselben Maß an Milde begegnet, das er durch uns an andere weitergegeben hat. Denn das Gericht ohne Barmherzigkeit gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Im Alltag des Gemeindelebens und in den verborgenen Räumen unserer Gedanken erinnert uns diese Sichtweise daran, jeden spontanen Urteilssatz an der Barmherzigkeit des Vaters zu prüfen. Je mehr wir unsere eigene Bedürftigkeit vor ihm anerkennen, desto freier werden unsere Hände, andere zu tragen, statt sie zu belasten, und wir erfahren, wie die Atmosphäre untereinander sich wandelt, weniger Härte, mehr Heilung, weniger Anklage, mehr Raum für Umkehr. Weisheit im Umgang mit heiligen Dingen und eigenen Erfahrungen. Wenn der Herr davon spricht, das Heilige nicht den Hunden zu geben und Perlen nicht vor die Schweine zu werfen, berührt er ein anderes Feld unserer Beziehungen, nicht das offene Urteil, sondern die unbedachte Freigebigkeit mit geistlichen Dingen. Objektive Wahrheiten, die Gott gehören, sind heilig, persönliche Erfahrungen mit Christus sind wie Perlen, in einem langsamen Weg des Glaubens gewachsen. Beides ist kostbar und verletzlich. Nicht jeder ist zu jeder Zeit bereit, solche Dinge aufzunehmen. Mancher hört Worte über Busse, Kreuz und innere Läuterung und empfindet sie nur als Zumutung, ein anderer wird durch zu frühe Einblicke in tiefere Erfahrungen eher verwirrt als genährt. Weisheit im Umgang mit heiligen Dingen heißt darum, nicht nur fragen, was in uns drängt, sondern was der andere tragen kann, ohne dass sein Herz sich schließt. Das Heilige muss sich auf die objektive Wahrheit beziehen, die Gott gehört, und eure Perlen müssen sich auf die subjektiven Erfahrungen beziehen, die uns gehören. Ein alttestamentliches Bild kann diese Unterscheidung beleuchten. In 3. Mose wird fein zwischen rein und unrein, zwischen dem, was auf den Altar darf, und dem, was nicht darauf kommen soll, unterschieden. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen als wohlgefälliger Geruch. Nicht alles, was Gott gehört, wird zu jeder Zeit verbranntes Opfer auf dem Altar. Ähnlich ist nicht jede Wahrheit in jeder Situation Altarwort. Manches bleibt zunächst ein stiller Schatz vor Gott, bis er selbst die Tür öffnet, sie mit einem Menschen zu teilen. So werden sowohl der andere vor Überforderung als auch das Heilige vor Verachtung bewahrt, und wir selbst geraten weniger in unnötige Auseinandersetzungen. In diesem stillen Takt aus Liebe und Unterscheidung verliert geistliches Zeugnis seine Schärfe des Drängens und gewinnt den feinen Klang der Achtung vor Gott, vor der Wahrheit und vor der Seele des anderen. In dieser Haltung wird das eigene Erleben mit Christus nicht kleiner, sondern kostbarer. Perlen werden nicht dadurch groß, dass man sie häufig zeigt, sondern dadurch, dass sie am richtigen Ort aufblitzen. Wenn der Geist eine Tür öffnet, kann ein persönlich erkämpftes Wort zur wirklichen Hilfe werden, bleibt sie verschlossen, bewahrt das Schweigen sowohl die Würde des anderen als auch die Tiefe des Erlebten. Diese Art von Zurückhaltung ist kein Misstrauen gegen Menschen, sondern Ausdruck von Ehrfurcht vor Gott, der allein weiß, wann ein Herz bereit ist. So reift in uns eine sanfte Freiheit, wir müssen nichts beweisen, nichts präsentieren, sondern dürfen unsere Schätze im Rhythmus der himmlischen Herrschaft weitergeben und erleben, wie sie dort, wo sie zur rechten Zeit fallen, Frucht bringen, die wir selbst nicht planen konnten. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen als wohlgefälliger Geruch. Wer auf diese Weise mit Wahrheiten und Erfahrungen umgeht, entdeckt, dass geistliche Kommunikation weniger in der Menge gesprochener Worte, sondern in der Genauigkeit ihrer Zeit und ihres Ortes besteht. Daraus erwächst Gelassenheit, wir müssen nicht jedes Licht sofort weitertragen, sondern dürfen darauf vertrauen, dass der Herr selbst die Gelegenheiten schenkt, in denen Heiliges angenommen statt zertreten und persönliche Perlen dankbar aufgenommen statt verspottet werden. Fragen, suchen, anklopfen, vom Vater die Weise des Königreichs empfangen. Mitten zwischen den Weisungen über das Richten und den Umgang mit heiligen Dingen stellt der Herr Jesus das dreifache Rufen zu Gott, fragen, suchen, anklopfen. Es ist, als würde er sagen, die Maßstäbe des Königreichs könnt ihr nicht aus eigener Klugheit halten. Wer versucht, aus natürlicher Gutmütigkeit nicht zu richten oder aus bloßer Menschenkenntnis vorsichtig mit geistlichen Dingen umzugehen, stößt bald an Grenzen. Gerade in heiklen Gesprächen, in denen Wahrheit und Liebe, Klarheit und Schonung zusammenkommen sollen, zeigt sich, wie schnell wir entweder zu hart oder zu weich werden. Darum führt der Herr das Volk des Königreichs in eine andere Quelle hinein, in die lebendige Abhängigkeit vom Vater. Wenn wir diese Verse immer wieder im Licht unserer eigenen Erfahrungen lesen, erkennen wir, dass sie uns zeigen, dass wir im Umgang mit anderen auf den himmlischen Vater ausgerichtet sein müssen. Wir müssen ihn bitten, ihn suchen und bei ihm anklopfen. Lukas macht deutlich, was hinter diesem dreifachen Rufen steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Der Vater antwortet nicht mit abstrakten Rezepten, sondern mit sich selbst, in der Person des Heiligen Geistes. Fragen, suchen, anklopfen heißt deshalb nicht, ständig nach detaillierten Anweisungen zu verlangen, sondern den Umgang mit Menschen unter die gegenwärtige Führung Gottes zu stellen. Der Geist erinnert an Worte Jesu, dämpft auffallende Reaktionen, öffnet einen unerwartet freundlichen Ton oder legt Schweigen auf unsere Lippen, wo wir sonst reden würden. Aus dieser verborgenen Gemeinschaft erwächst die goldene Regel nicht als moralische Maxime, sondern als spontaner Ausdruck eines geordneten Herzens, wir treten dem anderen so gegenüber, wie wir selbst es uns wünschen, weil der Vater uns gerade so behandelt. Wer diesen Weg kennt, erlebt, wie das Leben im Königreich von einer stillen Zuversicht getragen wird. Die Situationen bleiben anspruchsvoll, Missverständnisse verschwinden nicht einfach, und auch Enttäuschungen gehören weiterhin zum menschlichen Miteinander. Aber inmitten dieser Realitäten wächst eine Gewissheit, ich bin in meiner Verantwortung für andere nicht auf mich gestellt. Über jedem Gespräch, jeder Entscheidung und jeder notwendigen Konfrontation steht ein offener Himmel. Bitten, Suchen und Anklopfen werden dann nicht zu einem frommen Ritual, sondern zu einer Lebenshaltung, in der wir uns immer wieder vom Vater her ausrichten lassen. So wird der Umgang mit Menschen zu einem Ort, an dem die himmlische Herrschaft nicht nur gelehrt, sondern erfahren wird, leise, konkret und oft überraschend tröstlich. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Aus dieser Perspektive wird Gebet zu mehr als einem allgemeinen Hintergrund unseres Lebens, es wird zum inneren Raum, in dem jede Begegnung geprüft, geklärt und getragen wird. Wer lernt, Menschen unter den Blick des Vaters zu stellen, statt sie unter das eigene Urteil zu ziehen, erfährt Schritt für Schritt, wie die Weise des Königreichs Gestalt annimmt, nicht als Last, sondern als Weg, auf dem Gott selbst gute Gaben gibt, oft genau in dem Moment, in dem wir sie für den anderen am dringendsten brauchen. Vater im Himmel, du siehst, wie tief in uns der Wunsch sitzt, alles zu beurteilen und uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Danke, dass dein Sohn uns eine andere Wirklichkeit eröffnet hat, in der Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert und deine himmlische Herrschaft unser Herz verwandelt. Lehre uns, den eigenen Balken zu sehen, bevor wir den Splitter beim Bruder bemerken, und schenke uns ein Herz, das lieber zudeckt, als nachrechnet. Gib uns die Weisheit deines Reiches, damit wir heilige Wahrheiten und persönliche Erfahrungen zur rechten Zeit und bei den rechten Menschen teilen. Und wenn wir uns unsicher fühlen, wie wir anderen begegnen sollen, zieh uns ins Fragen, Suchen und Anklopfen, bis wir in der Führung deines Geistes Ruhe finden. Stärke in uns die Haltung, anderen so zu begegnen, wie du in Christus uns begegnet bist, und erfülle uns mit Hoffnung, dass deine Gnade stärker ist als unsere Fehltritte. Amen.